Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich freue mich jedes Mal darauf, hier im Podcast einen Menschen näher kennenzulernen. Diesmal spreche ich mit Husam Araki. Er ist 21 Jahre, ist mit seiner Familie in Syrien aufgewachsen, bis der Krieg sein Leben radikal verändert hat. Er floh dann mit der Familie, lernte auf der Flucht einen international sehr prominenten Schauspieler kennen, mit dem er bis heute befreundet ist und versucht in Deutschland jetzt weiter seinen Weg zu gehen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Araki. Aber wir haben gesagt, wir duzen uns, richtig?
Richtig.
Also herzlich willkommen, Husam. Ich bin Michael. Wo hast du es dir denn gerade gemütlich gemacht?
Ich sitze in meiner Wohnung in Kirchberg an der Mosel.
Und schön am Küchentisch oder wo sitzt du gerade?
Nee, nicht am Küchentisch.
Nee?
Am Schreibtisch.
Ah, okay. Du bist ja in Syrien geboren und aufgewachsen. Erzähl mal, wie war deine Kindheit in Syrien?
Meine Kindheit war, also bis ich ungefähr 6, 7 war, war alles in Ordnung. Dann hat mein Vater 2 Gebäude in Damaskus extra noch zu den 2, die gebaut waren, bauen wollen. Wir sind dann dementsprechend nach Damaskus umgezogen, haben dort noch neue Schule angefangen. Das war ein bisschen also schwierig für mich. Aber dann habe ich mich dran gewöhnt. Wir sind immer ab und zu zum unserem Heimatstadt zurückgefahren. Auch dort gewohnt, hier gewohnt, bis 2011 natürlich.
Und bleiben wir noch mal ein bisschen so bei deiner Kindheit. Du hast gesagt, der hat Häuser gebaut, dein Vater war Ingenieur, richtig?
Mein Vater war tatsächlich 25 Jahre in Abu Dhabi als Voice Engineer im Hauptfernseher in Abu Dhabi. Aber dann, wo ich geboren bin, 2000, ist er dann zurück nach Syrien gekommen, hatte gesagt, jetzt genug mit Abu Dhabi, jetzt möchte ich ein bisschen Immobilien tätig sein. Und das hat er tatsächlich angefangen und es hat gut geklappt. Und wir haben halt davon gelebt sozusagen.
Wir haben ja so alle bestimmte sinnliche Eindrücke, auch wenn wir so an die Kindheit denken. Also bei mir ist es so, wir sind auch mit 6 in so ein Haus gezogen, aus einer Mietwohnung raus. Ich mit meinen Eltern, dann gab es da ganz in der Nähe so einen kleinen Fußballplatz. Da haben wir uns dann immer mit den wenigen Kindern da von der Straße aber getroffen und haben ewig lange gespielt. Dahinter waren so Felder. Und abends sind wir dann im Sommer so angenehm erschöpft nochmal so auf den Stufen vor meinem Elternhaus ewig lange zusammengesessen. Wenn du so sinnlich an deine Kindheit denkst, an was erinnerst du dich auch, an welche schönen Dinge auch?
Boah, das sind so viele Dinge, die schön waren. Mhm. Also jetzt, wenn ich mir überlege, also wir hatten eine Villa in unserer Heimatstadt, 3 Hektar Olivenbäume, Felder. Wir hatten jedes Jahr ein Olivensaison, wir mussten die Oliven dann abmachen. Wir haben immer Öl daraus gemacht, unterschiedliche Tiere, jede Art, also wirklich Hühner, Hasen, Katzen, Hund, ein Schaf. Wir hatten viele Sachen, also wir hatten ziemlich viel Spaß und was Fußball angeht, also das ist wirklich jetzt der Wahnsinn. Wir haben so große Felder und wir sind da hingegangen, wie du gesagt hast, einfach erschöpft nach Hause, auf die Treppe gesessen, einfach geredet und es waren schöne Zeiten auf jeden Fall, ja.
Ach schön. Du warst dann 11, glaube ich, als der Krieg ausgebrochen ist, ne? Wie hast du diesen Kriegsausbruch dann als Kind erlebt?
Also ganz am Anfang, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es war so ein Gefühl, weil man hat immer diese Normalität und man hat das Gefühl, dass irgendwas jetzt gerade sich wechselt, irgendwas sich ändert so. Und als Kind, man denkt, es ist nur, weil man schaut einfach so viele Actionfilme und so weiter und so fort. Man denkt, okay, das ist was Neues, was passiert jetzt? Man will, dass irgendwas passiert, so als Kind.
Man ist fast so, ein bisschen gespannt das, auf das, was jetzt kommt.
Genau,
oder so.
Genau. Man war richtig gespannt. So. Man wollte einfach so sehen, was jetzt passiert. Was ist das? Obwohl mein Vater uns immer gesagt hat, wenn wir irgendeinen Namen von Politikern oder sonst was erwähnt haben, der hat immer gesagt, die Wände haben Ohren. Passt auf, was ihr sagt.
Es folgten dann ja Jahre, in denen du und deine Familie im Land immer wieder vor Assads Truppen auch fliehen musstet, ne? War denn da noch sowas wie Alltag? Bist du denn dann in dieser Zeit noch zur Schule gegangen? Wie sah dein Alltag dann aus?
Ja, wir sind in die Schule gegangen, aber weißt du warum? Wir hatten keine Häuser, wir mussten in die Schule fliehen. Für 1,5 Jahre ungefähr konnten wir nicht in die Schule. Das heißt, meine Grundlagen für alle Fächer sind einfach katastrophal. Als ich nach Deutschland kam, wirklich. So, das war für mich wahnsinnig, also um einzusteigen überhaupt. Also ich bin immer noch schlecht in Mathe, aber gut, also talentiert in Sprachen. Aber das heißt nicht, dass ich einfach gut in Physik oder Mathe oder sonst was. Weil meine Grundlagen sind kaputt. Also du willst jetzt ein Gebäude bauen, du musst auch die Betondinger unten auch noch richtig festmachen, dass überhaupt ein Gebäude gebaut wird. Und 8., 7., 9. Klasse, das sind wichtige Klassen, um diesen Aufbau eigentlich gut zu basieren. Aber ja, leider hat es nicht geklappt wegen dem Krieg.
Hast du denn in der Zeit überhaupt noch Abstand gefunden zum Krieg und zur Gefahr? Also gab es noch mal Tage, in denen du mit anderen Kindern auch mal unbeschwert, was man so unbeschwert nennt, aber mal für ein paar Stunden einfach auch gespielt habt? Oder sowas? Oder?
Nicht mehr.
Nicht mehr, ne?
Weil wir mussten, guck mal, also das Militär ist in unserem Dorf reingekommen. Die wollten einfach alle kontrollieren. Leute, die Demos gegangen sind, haben einfach Listen. Wir sind zu einem anderen Dorf geflohen. Wir kommen da an, wir hatten keinen Platz. Wo gehen wir hin? In die Schule. Fast 1,5 Jahr in dieser Schule gelebt. Wir hatten gar nicht. Mein Vater konnte nicht mal einen Laden in Damaskus noch verkaufen. Aber das Problem ist letztendlich, dieser Krieg ist einfach aus dem Nichts gekommen. Und man hat sich nicht mal überlegt, was passiert. So, eine sehr gute Entscheidung, die getroffen wurde, ist wirklich, dass wir einfach aus Syrien rauskommen.
Genau, und der Anlass dafür war ja auch ein Bombardement auf die Schule, wo du damals gelebt hast. Erzähl mal, welche Erinnerung hast du an diesen Tag, der ja dann für euch wirklich dann der Moment war, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir hier raus?
Das war unsere letzte Prüfung. Das war englische Prüfung. Letzte. Wir sitzen in der Klasse und wir waren im 2. Stock. Wir denken uns nichts Schlimmes. Ich wollte einen Aufsatz schreiben in Englisch, aber ich bin nicht schlecht in Englisch gewesen. Deswegen, ich konnte diesen Aufsatz nicht richtig schreiben. Ich tue den Stift einfach auf Papier. Ich frage den Lehrer, darf ich jetzt raus? Der so, nein, es gibt eine vorgeschriebene Zeit, wo du raus darfst. Jetzt bleibe ich hier kurz drinnen und dann irgendwann gehst du raus. Ich so, okay, kein Problem. So, ich guck einfach nur durch das Fenster und ich sehe einfach einen Vogel runterfliegen. So, ich denke mir, das ist ein Vogel. So, ich war ja noch, ich weiß, dass da bombardiert wird und so, aber ich dachte nicht, dass wirklich eine Rakete jetzt in die Schule reinfliegt. Ich dachte, ein Vogel, so, weil das macht für mich keinen Sinn noch. Und ich sag dem Lehrer, ich so, Lehrer, gucken Sie mal den Vogel. So, weil ich wollte, dass andere Kollege noch Dinger cheatet, dass er abschreibt. Dann, der so, der guckt den Vogel an, das war einfach eine Rakete, der schreit richtig laut, alle auf den Boden. Wir gehen alle auf den Boden, diese Rakete fliegt runter. Man denkt, okay, da passiert jetzt nicht mehr, diese Rakete ist kaputt oder sonst was. Nach 5 Sekunden, der Lehrer sagt nochmal auf dem Boden, ey, das hat explodiert. Ich dachte, ich bin gestorben, weil diese Fensterrahmen, wir saßen ja von Fensterseite und der ist einfach auf mich und meinen Nebensitzer runtergeflogen. Das wiegt keine Ahnung, wie viele Kilos. Ich dachte, ich bin gestorben, weil man hat gar nicht mehr gesehen. Und du hörst nur so Sachen fliegen so neben dir, so piu, piu, so. Fliegen Sachen neben dir, weil wir waren 2. Stock und diese ganzen Schärfen, die kommen so hoch. Wir dachten, oh Gott, was machen wir jetzt? Ich gucke um mir herum, Mohammed Mohammed war neben mir, so ein Kumpel von mir, also mein Nebensitzer natürlich in meiner Klasse. Ich sagte, Mohammed, lass mal diese Protection aus uns wegmachen. Und dann, da war weniger Dust sozusagen, also man hat jetzt wieder gesehen, wir gucken in der Klasse, da war niemand drin, niemand wirklich. Also ich glaube, wir waren ein bisschen, also für eine kurze Zeit unbewusst. Weil der Lehrer hat nichts gesehen, der hat gedacht, okay, alle sind unten und die sind nach unten gelaufen. Und dann, in diesem Moment hatte ich wirklich Angst, weil ich habe den Flugzeug immer noch gehört. Ich dachte, das schießt jetzt nochmal ab. So, ich sag, Mohammed, jetzt mit deiner kompletten Kraft, mach diesen Ding im Fensterrahmen weg. Wir machen diesen Fensterrahmen weg, wir rennen unten, einfach nach unten. Wir sehen so, die Mädchen sind am Weinen. Für mich war das noch so, immer noch so Action, weil ich... Einfach, das ist für mich neu, dass eine Schule Dinge bombardiert wird. Wir gehen zu den Mädchen, wir sagen denen, hey, chillt euch, wenn ihr weiter weint, ihr bringt uns nur zum Hektik, wir können nicht mehr was machen. Auch die Lehrer versuchen zu helfen und so weiter. Okay, wir denken uns nichts Schlimmes. Und dann, der Lehrer, der guckt einfach im Schulhof, der sieht einfach jemand am Boden liegen. Ich denke mir, was ist los? Die Rektorin, die stand am Eingang, die sagt, nicht rausgehen. Der Lehrer schuckt die ein bisschen und dann, wir rennen raus. So, ich und ein paar Jungs und der Lehrer, die rennen dahin. Wir sehen einfach, unser Kumpel lag einfach auf dem Boden. Seine kompletten, so am Bauch, die Organe, die sind einfach raus. Man dachte, was ist los? Wir sind dahin gekommen, also der war gerade am Sterben. Leider, so, Allah yirhamu. Wir haben den dann reingetragen, natürlich im Keller, weil dort ist am sichersten. Und dann mein Lehrer sagt, in den Rektorenraum gibt es so einen Teekocher. Füllt das mit Wasser und kommt zurück. Der dachte, der kann den noch retten. Ich komme zurück, der war schon gestorben. Wir waren alle am Weinen, ich war richtig schock. Aber man, an dem Moment, man wollte nur sich retten, so, weißt du, was ich meine? So im Nachhinein kam dieses Gefühl, ey, ich habe jetzt wirklich einen guten Kumpel von mir verloren. Und dann ist von dieser Freien Armee in die Schule reingefahren, so ein Auto. Die haben gegen den Flugzeug geschossen, weil dieser Flugzeug, das wollten nochmal schießen. Das ist ja rumgeflogen die ganze Zeit. Und man hat es gehört. Und dann die sind reingegangen und haben einfach dagegen geschossen, dass die Schüler noch rauslaufen können, okay?
Bist du dann auch direkt
Ja, die,
weg?
genau, die Rektorin sagt, ja, rennt euer Leben weg.
Rennt um euer Leben, ja.
Ich renn raus, ich sehe eine Lehrerin, eine sehr gute Lehrerin von mir, die läuft einfach ohne Auge. Ihr Hand war einfach auf ihr Auge, die macht ihr Hand weg. Ich sehe einfach, der Augebereich ist komplett weg. Ich denke mir, Junge, was für ein Zombie-Leben ich lebe. So, was ist das? Ich hatte wirklich Angst. Ich laufe aus dem Schulhof raus. Ich sehe einen Menschen, einfach Frauen bei uns, die ziehen alle Hijab an, weißt du? Und da waren einfach Frauen ohne Hijab. Die laufen einfach raus mit Schlafanzug, mit alles Mögliche. Ich war richtig schockiert. Ein Mensch, der auf Motorrad war, der hatte nicht mal Zeit, das Motorrad abzustellen. Der ist einfach abgestiegen vom Motorrad, während der Motorrad noch läuft. Und dieser Motorrad ist in den Eingang einfach reingefahren. Und ich dachte mir, das ist wirklich jetzt Ende meines Lebens. So einfach ein entscheidender Moment so für mich. Wirklich. Gott hat mich jetzt gerade gerettet. Hussam, du musst aus deinem Leben was machen. Ich renne wirklich um mein Leben nach Hause. Und dann dieser Flugzeug, wir hören den noch mehr und mehr. Und da war so ein Metzger, der sagt uns rein, rein in den Laden. Wir gehen rein in den Laden. Der wollte nochmal schießen, dieses Flugzeug. Hat nicht geklappt. Und dann, wir rennen wieder raus aus dem Laden nach Hause. Ein Kumpel von mir ist gestorben. Saad Sultan Ram, Allah Yarhamu. Auch die Schule wurde umgenannt auf seinen Namen. Und ungefähr 100 Verletzte, so. Und mein Bruder hat mich einfach zwischen den Verletzten und, also, der hat gesucht, so, wo ist mein Bruder, so, wo ist mein Bruder? Der hat mich nicht gefunden, ich bin nach Hause gekommen, meine Eltern waren am Weinen, mein jüngerer Bruder war auch da und mein älterer Bruder, der kommt da mit dem Motorrad, der sagt, hey, was ist passiert? Ich dachte, du bist gestorben und so. Wirklich, der war schockt, der konnte nicht mal reden, so. Der hat es nicht mal geglaubt, dass ich zu Hause angekommen bin. Und dann mein Vater, genau, wir saßen in diesem Raum, der so, Leute, wir verkaufen alles. Wir gehen jetzt wirklich nach Jordanien und Syrien ist für mich jetzt Ende.
Seid ihr denn dann mit der
Und
ganzen Familie weg nach Jordanien?
also nicht ganzen, weil ich habe zwei verheiratete Schwestern, die noch dort wohnen in Syrien. Und die wollten nicht mit, weil die sind ja verheiratet und ihre Ehemänner, die wollten nicht mit. So. Und wir dachten, okay, wir haben alles, was Gold meiner Mutter anhatte, wir haben das alles verkauft. Wir hatten ein Auto verkauft, ein Motorrad verkauft. Also was man wirklich dabei hatte, noch zu retten, wo wir aus dem Dorf rausgekommen sind. Und das haben wir alles verkauft und dann einen Schmuggler angerufen. Und dann wieder hat Gott uns gerettet, weil dieser Weg, den wir gelaufen sind, ja, also das war, ich hab diesen Weg einfach Death Way genannt, so wirklich. Weil für mich war das einfach in Tod reinzulaufen. Man bringt sich um indem man diesen Weg geht, so. Jordanien hatte die Grenzen zu von unserem Stadt, weil Dara ist ja neben Jordanien direkt sozusagen. Und die haben Ma'bar Nasib, das heißt, Ma'bar Nasib ist der Näherste zu Jordanien und Syrien. Das ist der Näherste. Man muss nur 10 Kilometer laufen, dann ist man drin, so. Und dann haben die gesagt, die Jordanien, die haben gesagt, ja, wir haben viele Flüchtlinge jetzt, wir können nicht mehr, wir haben ein anderer Checkpoint sozusagen geöffnet. Aber das ist wo? Das am irakischen, syrischen, jordanischen Grenze. So. Das ist wie wenn, keine Ahnung, so, musst du halt extra 120 Kilometer laufen. Und dann die Schmuggler sagen um uns immer so, nach 10 Kilometern, die sagen, ja, noch 1 Kilometer, dann sind wir da. 1 Kilometer, dann sind wir da. Mensch, ey, wir sind 70 Kilometer gelaufen, wir sind nicht angekommen. Die sagen immer noch 1 Kilometer, dann warten 1 Kilometer, 1 Kilometer. Und dieser Weg war richtig steinig. So, du musst überlegen, bis zu einem Zeitpunkt, wir hatten kein Wasser mehr, wirklich. Auch kein Essen, also weniger Essen. Dieser Schmuggler hat eine Flasche Wasser. Okay, weißt du, was er gemacht hat? Für die Leute, die Diabetes hatten, die durften, mit was? Die durften einfach normal trinken, einfach aber zwei Schlücke. Für die normalen Menschen, die durften nur mit Decke von Flasche, einfach. Da wurde gefüllt ein bisschen und dann Menschen gegeben. Da waren
Das
aber 105 Menschen. Was denkst du, die Flasche, wie lange die Flasche überlebt hat? Gar nicht. So. Zwei, drei Menschen haben getrunken, dann ist schon leer, so, weißt du? Einfach kein Wasser. Und es war so heiß. Einfach so, ich weiß nicht, 45 Grad oder so.
Ihr seid dann ja irgendwann in Jordanien auch angekommen. Und irgendwann, ich habe es schon gesagt, hast du dann auch einen berühmten Schauspieler dort kennengelernt, der unter anderem viele Jahre eine bedeutende Rolle in dieser mega erfolgreichen Serie Game of Thrones gespielt hat, nämlich den Ritter Sir Davos Sebert. Ich spreche von Liam Cunningham. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch dort getroffen habt in Jordanien?
Boah, das ist eine sehr krasse Geschichte. Guck mal, jetzt haben wir einfach die traurigsten Geschichten erzählt. Jetzt kommen einfach meine Erfolgsgeschichten.
Ja.
Ich bin in Jordanien angekommen und dann habe ich mir einfach ein Ziel gesetzt, Englisch zu lernen, so schnell wie möglich. Dann habe ich Englisch in 3-4 Monaten gelernt, konnte noch gut reden, so in 3-4 Monaten. Mhm. Dann habe ich einfach anderen meine Schwierigkeiten mitgeteilt, meine Geschichte. So jeden, den ich gesehen habe, du hast so Leuten aus UNHCR, UNICEF, World Vision, so diese unterschiedliche Organisationen, Hilfsorganisationen, die in diesem Flüchtlingslager helfen. Und dann kam es dazu, dass ich Freunde kennengelernt habe aus World Vision. Das ist auch eine Organisation, Hilfsorganisation, setzt sich für Kinder natürlich, für Frauen und hilft so viel in diesem Kampf. Also die haben richtig viel geholfen, weil die haben immer so Essen in die Schule reingebracht, so Biscuits, so eine Art Biscuits. Und dann habe ich die kennengelernt, wir haben mit denen auf Englisch geredet und dann hatte ich richtig guten Kontakt zu denen, so. Waren richtig gute Freunde, die sind immer weiterhin gekommen, so, die haben überall Stellen in New Zealand, Australien, Amerika, England und so weiter, so weißt du. Und dann sind die immer so von unterschiedlichen Stellen gekommen, hab richtig gute Kontakte zu denen aufgenommen. Irgendwann, mein Vater ist nach Deutschland gekommen sozusagen und dann hat er Familiennachzug gemacht und dann mussten wir Papier immer machen. Dann haben wir Erlaubnis vom Flüchtlingslager bekommen für eine Woche, dass wir außerhalb des Campes bleiben dürfen, aber wir sind dann für immer draußen geblieben, weil dieser Papier, die dauern immer so lange und man braucht immer hin und her so. Also wir waren illegal draußen, nicht mehr im Camp sozusagen. Und dann habe ich diesen Telefonat bekommen, diesen Anruf. Ich denke mir, okay, das World Vision, ich gehe ran. Ist die so, ja, es gibt einen sehr guter Mensch, so, die wollten mir nicht sagen, dass er ein Schauspieler ist. Die haben gesagt, der ist sehr bekannt und der ist sehr famous sozusagen. Dann nicht so, ich war mir noch nicht sicher, weil ich dachte ja, safe bringen die Polizei mit oder so. Und dann habe ich ein Problem, indem ich meine Papiere jetzt einfach wirklich, wie heißt das nochmal, dann verkacke. So. Weißt du, was ich meine? Das geht nicht so.
Das ist kein Risiko.
Genau. Und dann haben die gesagt, nein, wir kommen in einem geschlossenen Van, also wo man nichts sieht und wir laufen zu dir hoch, ohne dass irgendjemand sieht. Ich denke mir, super, dann machen wir das. Ich frage meine Mutter, die so, okay, ich bin einverstanden. Und dann er kommt, wir reden über unsere Geschichten. So, ich habe den aber nicht mal gefragt, so, wo er spielt oder was er macht. Und dann diese zwei Mädels, die dabei waren, so die fragen mich, do you know who is this? Und dann ich so, no. No, actually no. So. Und dann die so, das ist ein Schauspieler, Sir Davos, Liam Cunningham. Dann ich denke mir, ich glaub's immer noch nicht, weißt du? Und dann ich tippe das noch im Internet ein. Ich guck so im Internet. Ich so, Gott, ich hab's geschafft, voilà. Ich geb ihm diese Umarmung. Ey, das war einfach richtig süß, so wie ein Kind zu seinem Vater. So. Und der war richtig schockt, der gibt mir auch eine Umarmung. Und seitdem waren wir Freunde, wir haben Nummern ausgetauscht. Ich hab die Welt gereist zu dem, ich bin in Irland gewesen, in Dublin, hab dem auch einen Award repräsentiert, International Toll. Film Festival Award, der kam auch zu mir nach Deutschland,
ja?
Der hat mich hier überrascht.
Inwiefern, erzähl mal, was war das für eine Situation, als er dich überrascht hat?
Ich bin erst nach Deutschland gekommen und ich dachte auch nochmal World Vision Telefonat, die sagen Reuters, kennst du Reuters?
Ja, Nachrichtenagentur.
Genau. Genau, die wollten mich interviewen sozusagen und dann habe ich gesagt, kein Problem, machen wir. Und dann, wir gingen raus und dann die fangen an zu filmen. Ich denke, nichts Schlimmes. Die sagen, ja, irgendwas Technisches, keine Ahnung, kaputt. Wir machen das. Ich gucke nur nach hinten kurz, ist wieder an. Ich gucke wieder, also ich musste dann wieder in die Kamera gucken. Aber ich habe es nicht gehalten, weil ich dachte, ich habe Liam gesehen, weißt du? Ich guck wieder nach hinten, das ist Liam. Ich so, oh mein Gott, was machst du hier? Der so, ich habe dir gesagt, mein Freund, ich überrascht, ich komme dich hier besuchen in Stuttgart. Ich so, krass, ich danke dir. Und dann habe ich dem gesagt, ey, du bist wirklich wie mein Vater zu mir. Und dann habe ich dem gesagt an dem Tag, ey, was denkst du über Schauspiel? Kann ich ein Schauspieler werden? Der so, nicht so, ich würde es dir nicht empfehlen. Mach es als Hobby, aber mach immer so einen Hauptberuf für dich. So Ingenieur, Arzt, irgendwas, so weißt du. Dann ich so, okay, kein Problem, mein Freund, dann mach ich's. Nach 3 Monaten, und glaub 2 Monaten, ich schicke ihm so ein Video am Set. Ich war am Set, weil ich habe meinen eigenen Film noch gedreht hier in Deutschland. Durch Tatort Bodensee, auch Jugendhaus in Fellbach, habe ich ein Angebot bekommen, dass ich, weil ich ja 3 Sprachen spreche, anscheinend gut.
Sehr
Und
gut, sehr gut.
wurde ich dann eingeladen zu diesem Set, wurde dann Probe gemacht, wie gut ich schauspielen kann, wie gut ich vielleicht diese Rolle übernehmen kann, wurde direkt ausgesucht, haben gesagt, das klappt, und hab dann direkt, wir waren direkt am Set sozusagen, hab dem dieses Video geschickt, der war wirklich überrascht, der so, das machst du jetzt nicht. Ich so, doch. Dann nach ein paar Monaten, ich glaube, haben wir das schon hinter uns, diesen Film, haben wir gedreht, fertig gedreht, und ich dachte, ich wusste nicht, dass er zu der Premiere kommt. Ich wusste, dass World Vision kommen, aber nicht Liam. So, da war roter Teppich, ich komme so da an, roter Teppich, so viele Mikrofone, so viele Kameras. Ich dachte, ja, was geht ab? Bin ich jetzt wirklich bekannt geworden oder was? Das ist einfach nur ein Kurzfilm, die Schüler gedreht haben, aber es hat, unterstützt von Tatort Bodensee. Ich denke mir, komm, ich laufe so rein. Da war einfach Liam. Ich so, mein Freund, ey, du tütest mich, Walla. Ich gehe zu denen, ich schwöre auf Gott, ey, ich habe ihm diese Umarmung gegeben. Wir sind da reingegangen. Wir saßen, so viele Interviews abgegeben und dann am Ende einfach draußen gegessen in diesem Restaurant. Wirklich nice, richtig nette Zeit gehabt. So.
Also du hast jetzt ein paar Mal ja auch gesagt, wie ein Vater oder so. Würdest du sagen, also seid ihr so eng befreundet, dass du schon fast sagen würdest, ihr seid wie Familie? Ist
Ja,
das so?
wir sind wirklich wie Familie. Haben dem auch oftmals gesagt, als ich auch in Irland war, habe ich ja seine Tochter und seinen Sohn getroffen. Wir haben zusammen gegessen. Wir waren auch bei seinem sehr, sehr guten, bekannten Promi, auch ein Produzent. Mir wurde versprochen, dass wenn ich jetzt sozusagen mein Abi schaffe und auch Lust und Zeit habe, dass ich meine Geschichte schriftlich schreiben soll, ein Szenario herstellen soll, auch am Ende diese Rolle wirklich übernehmen soll, also diese Rolle in diesem Death Way und so alles, und dann alles Buch abgebe, und dann werden die gucken, dass wir zusammen einen sehr guten, starken Film daraus machen oder
Das stimmt.
Documentary. Ja.
Du, wenn wir jetzt über Familie sprechen, ich glaube, das Wichtigste hast du ja gesagt. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Ja, das ist das Entscheidende, dass es euch gut geht nach all dem, was ihr erlebt habt, kann man ja wirklich sagen, könnt ihr von Glück reden, könnt ihr dankbar sein, dass dort niemand körperlich irgendwie zu Schaden gekommen ist. Aber jetzt seid ihr in Deutschland, deine Eltern sind auch in Deutschland. Wie geht's denen?
Denen geht's bestens, also
Ja.
wirklich. Mein Vater ist richtig stolz, mein Vater ist richtig glücklich, vor allem also, dass wir hier angekommen sind. Weil als wir in Jordanien waren, ich habe den gesehen, der hat Diabetes, weißt du, und er konnte nicht mehr laufen, weil seine Psyche war einfach kaputt, so weißt du. Er sieht, dass seine Söhne jetzt wirklich in die Schule gehen und so alles. Also, was sagt mein Vater? Ich riskiere mein Leben, dass ihr eure Zukunft einfach schafft. Dass ihr eure Ziele schafft, das, was ihr wollt. Mein Vater ist 60, 61, nach Deutschland gekommen, weißt du, mit Diabetes, der kann nicht laufen. So, der ist den See, der ist das See auch, der hat das See überlebt, die mussten ihr Klamotten wegwerfen, einer ist fast gestorben bei denen, haben den wieder auf dem Boot getragen, und dann mussten die Wu von Griechenland nach Deutschland laufen. Du musst überlegen, wie stolz ist der und wie krass er uns liebt, dass er überhaupt sowas macht, weißt du, was ich
Ja,
meine?
klar. Und wenn wir über Liebe
Ja.
sprechen, müssen wir auch sagen, du bist da auch schon einen großen Schritt gegangen, bist verheiratet.
Richtig.
Und du bist jetzt fast 22, bist jetzt so seit 4 Jahren in Deutschland. Was würdest du sagen, sind eure Ziele, Träume von dir und deiner Frau?
Oh, meine Frau, meine Lieblingsmensch, mein Lieblingsmensch, wirklich. Unsere Ziele sind, also die hat jetzt ihr Abi hinter sich, die hat noch die mündliche Prüfung. Ich habe noch nicht mein Abi vor mir, weil tatsächlich das mit dem Pass nicht geklappt hat, weil ich habe Flüchtlingsstatus beantragt, und dann habe ich Subsidiaritätsschutz bekommen, und auf diesem Grund kann ich ja gar keinen Pass bekommen. Dann habe ich das einfach widersprochen sozusagen, und ich bin dann vor kurzem auch beim Richter gegangen, Verwaltungsgericht in Stuttgart, habe den Richter überzeugt. Natürlich ohne Anwalt bin ich hingegangen, weil ich kann mir auch keinen Anwalt leisten. jetzt momentan. Ich bin dahin gegangen, habe die Beweise einfach alles mitgenommen, habe den Richter wirklich gut überzeugt und Beweise gegeben, und dann hat er mir aufgrund dessen meinen Flüchtlingsstatus gegeben. Ich habe das alles Bescheid jetzt bei mir, muss nur von Ausländerbehörde noch was bekommen, dass ich diesen Pass beantragen kann. Dann kann ich nach Rumänien fliegen, weil ich mache gerade meine arabische Schule, und das hat dieses Jahr leider nicht geklappt wegen dem Pass. Das ist leider sehr, sehr, sehr schade, weil ich habe mir richtig die Mühe gegeben, dass es klappt, und das ist ja Privatschule, ich habe ja dafür Geld gezahlt. Und unsere Ziele sind, was soll ich dir sagen? Einfach wirklich erfolgreich zu werden, glücklich, gesund zu bleiben, auf jeden Fall auch stolz unserer Eltern zu machen. Und
Und wo ist deine Heimat? Wie würdest du das beschreiben?
Mein Heimat, also wirklich, das ist eine sehr gute Frage und schwierige Frage. Guck mal, also du musst überlegen, mein Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Also guck mal, also ich war in Syrien, meine Kindheit wurde zerstört sozusagen. Meine Erinnerungen an Syrien sind jetzt gute und schlechte, so. Aber meine Erinnerungen hier in Deutschland sind nur gute, weißt du, was ich meine? Auch ein bisschen schlecht, aber das kann man nicht mit Krieg vergleichen. Also Corona mit Krieg, das ist nix. Also guck mal, jetzt die Menschen sind ein bisschen psychisch kaputt jetzt hier geworden. Warum? Weil Lockdowns und so alles. Aber die müssen überlegen, die müssen dankbar sein für das, was sie haben, weil was Menschen in Syrien haben, ist gar nicht im Vergleich dazu, weißt du, was ich meine? So, deswegen. So, mein Heimatland ist Syrien, aber ich bin ein Multikultureller und ich bin stolz drauf, dass ich auch diese Mentalität und diese Kultur jetzt da mich auskenne und dass ich auch die liebe tatsächlich. So, wirklich. Also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar zu Deutschland. Ich bin sehr dankbar zu dem, was Frau Merkel uns gegeben und geschenkt hat, natürlich letztendlich. Das ist eine sehr gute Sache. Also aus Kindern mit zerstörende Kindheiten wird was. So, weißt du, deswegen, das ist ein sehr guter Schritt, ein sehr guter Tat.
Und deine Zukunft siehst du auch in Deutschland, würdest du sagen, so was ich raushöre,
Richtig.
oder?
Richtig, also ich möchte gerne jetzt sozusagen über mein Leben mehr machen, so mehr offen geben und preisgeben sozusagen, indem ich vielleicht bald einen YouTube-Kanal aufmache und über diese sehr, sehr zufällige Sache rede, also eine Russen-Deutsche mit einem Syrer, der seit 4 Jahren die direkt sich heiraten und Liebe sich gefunden hat, darüber will ich entertainen sozusagen. Ja, das sind einige Ziele, die ich mir jetzt schon gesetzt habe. Natürlich, als ich nach Deutschland kam, ich dachte, wenn ich die Sprache nicht lerne, dann habe ich diesen Schlüssel nicht für das Schloss. Das geht nicht. Und dann habe ich wirklich angefangen. Ich habe gesagt, ich will keinen Sprachkurs. Ich bin direkt ins Gymnasium gegangen. Habe meine 10., 11. Klasse dort geschafft. Habe ein komplettes Jahr gearbeitet. Rewe, McDonald's und so weiter und so fort. Und habe mir ein Auto gekauft. Und jetzt so weiter bin ich mir von meinen Eltern weggezogen und habe meine Frau kennengelernt. Jetzt sind wir glücklich verheiratet und wohnen hier in Kirchberg an der Mohr.
Und wenn du jetzt auf alles zusammenschaust, also das, was du im Krieg erlebt hast mit deiner Familie, auch auf die Erfahrung in Deutschland, was ist dir da wichtig im Leben? Du hast schon gesagt, die Eltern stolz machen, Gesundheit ist wichtig, aber wenn du es für dich jetzt nochmal nimmst, mal abgesehen von den ganz konkreten Zielen, was ist dir nach all dem wichtig im Leben?
Was mir am meisten wichtig ist, dass ich auch letztendlich meine Prioritäten wirklich durchziehe. Und zwar meine Prioritäten sind, wie gesagt, das Buch jetzt zu Ende zu machen. Wenn ich das Buch mache und wirklich Support und Unterstützung von diesen Promis bekomme, dass sie mir helfen, dass sie mir weiter Kontakte geben und so weiter und so fort, dass ich wirklich meine Geschichte zur Realität mache, indem ich diesen Film mache, indem ich anderen mitteile, was mir passiert ist. Und ich möchte sehr gerne aus mir was machen. Also wenn ich jetzt, sage mal so, ein Arzt oder Ingenieur werde hier, auch sehr gute Noten in Schule habe oder sonst was, natürlich bin ich stolz, weil ich komme nicht aus hier, weißt du? Und in meinem Kopf ist es halt so, dass ich wirklich ein Ziel durchgesetzt habe und geschafft habe. Das ist für mich auch, ich bin stolz auf mich selber, so, weißt du, was ich meine? Ja.
Husam, es war toll, dich kennenzulernen. Ich bin gespannt, wie dein Leben weitergeht. Vielleicht treffen wir uns ja in ein paar Jahren nochmal hier im Podcast. Ja, auf jeden Fall dir, deiner Frau, deiner ganzen Familie alles Gute und nochmal vielen Dank an dich.
Vielen Dank an dich. Danke für die Einladung, und ein sehr krasser Podcast macht ihr. Ihr leistet sehr gute Arbeit. Ich habe es mir angeschaut, und ja, Mann, einen schönen Tag euch, gell?
Danke dir und danke auch an Sie fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns gerne und empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne weiter. Alle 2 Wochen sind wir hier für Sie da, das ganze Jahr, auch durch den Sommer hindurch. Diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Facebook-Seite und wenn Sie selbst sagen, ich würde gerne mal meine Geschichte erzählen, dann schreiben Sie uns. Vielleicht reden wir dann bald hier miteinander im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.